WDR Zeitzeichen. Stichtag heute, 5. November 1948. Die Errichtung der Kreditanstalt für Wiederaufbau.
Es gibt Schlagzeilen, die sitzen. Und die hängen bleiben. Diese ist so eine.
KfW, Deutschlands dümmste Bank.
Es war ein Fehler, der keinem Sparkassenlehrling passieren darf. Und er geschah zur Unzeit, am Vorabend der Weltfinanzkrise. Er kostete den Steuerzahler 330 Millionen Euro, mindestens. Doch viel stärker wiegt der Imageschaden. Für eine Bank, die in ihren bisherigen 60 Jahren über jeden Zweifel erhaben schien und deren Geschichte mit einer berühmt gewordenen Rede des US-Außenministers George Marshall begann.
Die USA müssen alles in ihrer Macht Stehende tun, um die wirtschaftliche Gesundung der Welt zu unterstützen, ohne die es keine politische Stabilität und keinen sicheren Frieden gibt. Unsere Politik ist nicht gegen irgendein Land oder eine Doktrin gerichtet, sondern gegen Hunger, Armut, Verzweiflung und Chaos.
1947, Europa lag in Trümmern. Die Aufteilung in zwei Blöcke, Ost und West, zeichnete sich ab. In ihrem Teil des alten Kontinents konnten die USA keinen dauerhaften Kostgänger gebrauchen. Sie wollten ein stabiles, sich selbst versorgendes Europa. So entstand das European Recovery Program, kurz ERP oder besser bekannt als Marshallplan. 13,5 Milliarden US-Dollar, in der damaligen Zeit eine gewaltige Summe, sollten in den kommenden Jahren fließen. In 16 Länder Europas, Kriegsverbündete und Kriegsgegner. Amerika verlieh das Geld, doch für die Umsetzung waren die Länder selbst verantwortlich. In den deutschen Westzonen geschah das per Gesetz.
Zur Förderung des Wiederaufbaus der Wirtschaft wird unter dem Namen Kreditanstalt für Wiederaufbau eine Körperschaft des öffentlichen Rechts mit dem Sitz in Frankfurt am Main errichtet. Das Kapital der Anstalt beträgt 1 Million deutsche Mark.
60 Jahre später sind Sitz und Rechtsform noch immer die gleichen. Doch das Grundkapital der KfW hat sich heute auf 3,75 Milliarden Euro vervielfacht und ihre Tätigkeiten auch. Deswegen auch der Name längst umgewandelt wurde in KfW-Bankengruppe. Unter einem organisatorischen Dach sind völlig unterschiedliche Aufgabenbereiche vereint. Eines haben die 3.700 Mitarbeiter in den modernen Bürotürmen im noblen Frankfurter Westend gemein. Was sie tun, tun sie nicht zur Gewinnmaximierung. Sie tun es im Auftrag des Staates.
Erstes Obergeschoss, die KfW-Förderbank.
Auf diesem Flur sind die Büros, in denen über Studienkredite und Meister-BAföG entschieden wird. Hier landen die Anträge von jungen Familien, die ein eigenes Haus bauen wollen. Oder eine Solaranlage auf dem Dach installieren möchten. Oder die alte Gasheizung durch eine neue mit Brennwerttechnik ersetzen.
Ja, letztlich ist es tatsächlich so, dass die Anträge über ein elektronisches Verfahren von den Banken an uns weitergeleitet werden in der Regel. In manchen Fällen auch immer noch in Papierform. Aber über jeden einzelnen Antrag entscheiden wir dann letztlich unter Berücksichtigung der Förderaspekte, die es in dem Programm zu berücksichtigen gilt.
Das ist Markus Schönborn, ein gelernter Sparkassenmann und einer von 180 Mitarbeitern in der Abteilung Förderpolitik Wohnen der KfW. Einer Bank ohne Filialen oder Geldautomat um die Ecke. KfW, das sind drei Buchstaben, eine Adresse im Briefkopf. Markus Schönborn werden die häuslebauenden Familien nie kennenlernen.
Das richtet sich einmal an diejenigen, die energieeffiziente Neubauten errichten, die sogenannten Energiesparhäuser 40 und 60. Und zum anderen haben wir besonders attraktive Angebote für diejenigen, die bestehende Gebäude, vorzugsweise ältere Wohngebäude, energetisch sanieren und das Gebäude dann von den energetischen Werten vergleichbar ist mit einem Neubau.
Insgesamt vergab die KfW-Förderbank im vergangenen Jahr Kredite in Höhe von 43 Milliarden Euro zu Zinsen, die etwas günstiger sind als die marktüblichen. Die meisten gingen in den Wohnungsbau. Der war schon immer eine Säule der KfW-Arbeit.
Berlin beim Aufbau. Im Norden Berlins, dem Wedding, wo die Wohnungsnot am empfindlichsten ist, wird ein zerstörter Wohnblock von den Grundmauern aus wieder aufgebaut. Die Mittel zu diesem umfangreichen Bau stammen aus Marshallplan-Geldern. 220 Wohnungen erstehen hier neu.
Der Wohnungswiederaufbau im Nachkriegsdeutschland? Ohne KfW kaum denkbar. Die zweite große Wohnungsbauwelle ab Mitte der 60er Jahre? Auch dafür flossen Mittel aus dem ERP-Sondervermögen, das auf den Plan von George Marshall zurückgeht. Jetzt sind diese Häuser in die Jahre gekommen. Undicht, schlecht isoliert, mit veralteten Heizungen. Und wieder zahlt die KfW Darlehen. Rund 2 Millionen laufende Verträge haben Markus Schönborn und seine Kollegen im Bestand. Pro Jahr kommen rund 200.000 neue dazu.
Zwischengeschoss, das Archiv der KfW.
Außenminister Marshall erklärte, dass der geforderte Betrag von 6,8 Milliarden Dollar für die ersten 15 Monate das absolute Minimum darstelle.
Gewaltige Summen, eine historische Leistung, aber kein Geschenk. Die Marshall-Planmittel waren von Anfang an als rückzahlbarer Kredit angelegt. Darlehen, mit denen amerikanische Fahrzeuge, Maschinen und Anlagen gekauft wurden. Der Marshall-Plan war somit auch ein großes Konjunkturprogramm für die US-Industrie nach dem Krieg.
Marshall erklärte, er zweifle nicht an dem schnellen und durchgreifenden Erfolg der vorgeschlagenen Maßnahmen.
Er behielt recht, auch wegen des simplen, aber wirkungsvollen Prinzips des sogenannten ERP-Sondervermögens. Das war und ist bis heute eine große Kasse, aus der Kredite gezahlt werden. Die Rückzahlungen der Darlehen ermöglichen die nächsten Kredite. Zusätzlich wurde das ERP-Sondervermögen wiederholt aufgestockt und lag zuletzt bei 10 Milliarden Euro. Übrigens, Schulden aus dem Marshallplan hat Deutschland längst nicht mehr. Die letzte Rate wurde 1966 nach Amerika überwiesen.
Zweites Obergeschoss, die KfW Mittelstandsbank.
Der Mittelstand gilt als Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Hier sind die meisten Jobs, hier werden die meisten Lehrlinge ausgebildet. Deshalb fördert die KfW Unternehmen, die in neue Werkshallen, Maschinen oder Anlagen investieren wollen. Ein weiterer Schwerpunkt sind Zuschüsse für Existenzgründer. 2007 unterstützte die Mittelstandsbank diese Sparte der Wirtschaft mit 23,2 Milliarden Euro. In den ersten Jahrzehnten der KfW war diese Mittelstandsorientierung nicht so eindeutig.
Die Thyssenhütte ist zu neuem Leben erwacht. Aus den Trümmern des zerstörten Werkes wachsen die Anlagen eines wichtigen Industriezentrums.
In den Wiederaufbaujahren bekamen auch Großkonzerne Marshallplan-Gelder. Kein Bau eines Kraftwerks, einer Stahlhütte oder einer Chemieanlage, der in den 50er oder 60er Jahren nicht auf ERP-Mittel zurückgegriffen hätte.
Mit ihr hat die August-Thyssen-Hütte, die durch Krieg und Demontage besonders schwer gelitten hatte, den Anschluss an die moderne Stahlerzeugung wiedergewonnen.
Dazu kam bald die Exportförderung. Manche Geschäfte von Made in Germany, an denen die KfW beteiligt war, sorgten für innenpolitischen Zündstoff. Etwa der Bau von Kernkraftwerken in sogenannten Dritte-Welt-Ländern oder die massive Unterstützung für das europäische Luftfahrtkonsortium, das den Airbus entwickelte.
Drittes Obergeschoss, die KfW Entwicklungsbank.
Britta Apel, KfW Entwicklungsbank, guten Tag. Ah, bonjour, Monsieur Kindé, comment allez-vous?
Aus ihrem Büro guckt Britta Apel auf die Rückseite eines Bahngebäudes. Das ist kein schöner Anblick. Lieber betrachtet sie deshalb die traditionelle Maske aus Burkina Faso, die an der Wand hängt, und die vielen Fotos aus dem Gebiet des Dogon-Volksstammes in Mali. Erinnerungen an ihre Dienstreisen in die Sahelzone.
Die Region, in der ich tätig bin, Westafrika, das Sahelgebiet, aber eben auch die Küstenländer, das sind sehr heiße Länder. Es sind aber auch die ärmsten Länder der Welt, wo es den Menschen wirklich sehr, sehr schlecht geht, wo sie unter schwierigsten Umständen versuchen, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen.
Es war etwa Anfang der 60er Jahre, als die Entwicklungshilfe begann. Nach 15 Jahren Marshallplan war Deutschland so weit aufgebaut und stabilisiert, dass nun der Blick nach außen ging. Und dieser Blick zeigte, es ging uns wieder gut, verglichen mit den Menschen in Asien, Lateinamerika und vor allem in Afrika. 380 Mitarbeiter hat diese Abteilung der KfW. in Frankfurt und in 50 Ländern rund um den Erdball.
Es ist sehr viel Vor-Ort-Recherche, in Anführungsstrichen, sehr viel Kontakt mit den Ländern, die ich auch von hier aus bearbeite. Also ich reise viel, habe viel Kontakt in meinen Ländern mit den Ministern, aber auch mit den einfachen Menschen in den Dörfern, die von den Vorhaben profitieren.
Bei Britta Apels letzter Reise ins Dogonland zum Beispiel wurde der Bau von kleinen Wasserstaudämmen für abgelegene Dorfgemeinschaften verabredet. Da geht es um wenige 10.000 Euro. Die KfW-Bankerin muss später begründen, warum sie die Maßnahme für förderungswürdig hält. In diesem Fall finden die jungen Menschen Arbeit und eine Perspektive in ihrem Dorf und müssen nicht abwandern. In die Slums der nächsten Großstadt oder unter abenteuerlichen Bedingungen auf Flüchtlingsbooten nach Europa.
Viertes Obergeschoss, die Bundesbeteiligungsbank.
Weniger bekannt ist, dass die KfW auch so etwas wie das Depot des Bundes ist. Sie verwaltet treuhänderisch größere Wertpapierbestände im Zuge der Privatisierung von Staatsunternehmen. Los ging es 1997 mit der Lufthansa. Aktuell hält die KfW noch 17% der Telekom-Aktien und 31% der Anteile an der Deutschen Post.
Fünftes Obergeschoss. Refinanzierung und Risikomanagement. Achtung, kein Ausstieg möglich.
Über zwei Themen erhält man bei der KfW in diesen Tagen als Besucher keine Auskunft. Das eine ist der Vorgang, der zur Schlagzeile Deutschlands dümmste Bank führte. Die unentschuldbare Überweisung von 330 Millionen Euro an die US-Investmentbank Lehman Brothers, als deren Insolvenz schon offenkundig war. Das andere ist der Fall der früheren Tochterbank IKB. Sie verzockte sich mit US-Hypothekenkrediten, was der Mutter KfW offenbar lange Zeit nicht auffiel und sie jetzt teuer zu stehen kommt. 10 Milliarden Euro ist der Schaden. Zum ersten Mal in ihrer Geschichte hat die Kreditanstalt deshalb rote Zahlen geschrieben. KfW-Sprecherin Nathalie Drücke legt Wert auf die Feststellung, dass die KfW in Bankenkreisen als eher konservativ agierendes Institut gilt. Raffgierige Zocker à la Wall Street seien ihre Kollegen nicht.
Also sie werden bei uns im Handelsraum nicht typischerweise junge Menschen oder auch ältere Menschen finden, die Dollarzeichen oder Eurozeichen in den Augen haben, sondern sie haben solide Mitarbeiter, die an der Sicherheit in der Refinanzierung der KfW orientiert sind.
Tatsache ist, in den vergangenen Jahren sind die Aufgaben, die von politischer Seite der KfW aufgetragen wurden, immer umfangreicher geworden. Das heißt, die Bank braucht immer mehr Geld. In diesem Jahr werden es rund 75 Milliarden Euro sein. So viel Kapital gibt es nur auf den internationalen Finanzmärkten. Automatisch ist die einstige Wiederaufbaubank damit in den globalen Finanzdschungel geraten.
Dachgeschoss, Aussichtsplattform.
Trotz Pleiten, Pech und Pannen an der weiteren Notwendigkeit der KfW als öffentlicher Bank bestehen keine Zweifel. Erst recht nicht inmitten einer Finanzkrise, in der offenkundig der Staat als letzte ordnende Instanz zählt. Die Bundesregierung wird ihre Allzweckhausbank nicht aufgeben. Sie will sie weiter einbinden, zum Beispiel wenn es darum geht, die lahmende Konjunktur 2009 anzukurbeln. Bundeswirtschaftsminister Michael Gloß.
Im Falle einer drohenden Mittelverknappung, die ich zumindest von der Wirtschaft noch nicht gehört habe, aber wenn es so käme, haben wir auch Gegensteuerungsmaßnahmen, zum Beispiel über die Kreditanstalt für Wiederaufbau.
Trotzdem, ein unkritisches Weiter-so kann es nicht geben. Beobachter wie Professor Udo Steffens von der Frankfurter School of Finance and Management fordern Veränderungen in den Kontrollgremien der KfW.
Wir sehen einfach im Verwaltungsrat eine klassische politische und regionale Proporzarbeit. Dort kommt man hinein, nicht weil man Experte ist für Entwicklungsbanking und oder Mittelstandsbanking, sondern weil man eben eine bestimmte Rolle im Wesentlichen in der Politik spielt.
Vorsitzender des 37-köpfigen Verwaltungsrates ist übrigens Wirtschaftsminister Gloß, sein Stellvertreter Finanzminister Steinbrück. Sie werden ihre Mitsprache nicht aufgeben. Andere Interessenvertreter dürften sich eher zurückziehen. Dafür aber sollten dann ausgewiesene Finanzexperten nachrücken.
Zeitzeichen. Täglich um 8:55 auf WDR5, um 14:45 auf WDR3 und jederzeit im Netz. WDR.de